Kann euer Leben finanziell aus den Fugen geraten? Woran könnt ihr das erkennen? Natürlich möglichst frühzeitig. Und braucht ihr dafür wirklich einen Arzt? Über den Zusammenhang zwischen finanzieller Gesundheit und einer Gefährdung für eure Gesundheit insgesamt habe ich mit dem Hausarzt Dr. Sebastian Alsleben gesprochen. Viel Spaß bei diesem Interview. Ja, ich freue mich sehr, heute als Gast Dr. Sebastian Alsleben zu Gast zu haben, mit dem wir über das Thema sprechen. Wie hängen denn Geld und Gesundheit zusammen? Sebastian, vielen Dank, dass du dich fürs Interview bereit erklärt hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mir eine sehr große Ehre, Saidi.
Ja, wir wollen uns heute einfach mal, denke ich mal, aus deiner Praxiserfahrung über Fälle unterhalten, wo man einfach sehen kann, ne, dass so Geld und Gesundheit irgendwie miteinander zusammenhängen. Wahrscheinlich geht es immer so die Frage, ja, ein bisschen Henne und Ei, was war zuerst da, finanzielle Probleme oder gesundheitliche Probleme? Und ich würde gerne vielleicht so mal mit dem Thema Psyche tatsächlich im weitesten Sinne anfangen, und das wird wahrscheinlich sich nicht so leicht abgrenzen zu lassen. Erzähl doch einfach mal, was dir, wenn du so das Thema anschaust, wie hängen denn Mental Health und Financial Health zusammen, was dir da so an Fällen einfällt?
Man muss sich halt einfach fragen, Mental Health, was bedeutet das? In meinen Augen ist es so ein, was ist die Mental Health? Das ist Wahrnehmen, Denken, Fühlen. Und da muss man sich fragen, was beeinflusst unsere Psyche? Und das muss nicht immer das Geld sein, natürlich nicht. Das können ganz andere Sachen sein. Das können gesundheitliche Faktoren sein, die damit reinspielen, soziale Faktoren, Streit, irgendwelche Prüfungen oder sonst irgendwas. Irgendwas, was uns belastet. Und das ist aber das, was die Menschen dann häufig beeinträchtigt. Und ich merke in meiner Praxis, dass einfach Finanzen und Geld da ein riesengroßes Thema ist und die Psyche da sehr stark beeinflusst.
Was sind denn da so häufige Fälle? Erinnerst du dich da gerade an einen speziellen?
Der Familienvater Mitte 50, irgendwie Zeit seines Lebens im mittleren Management gearbeitet, das Haus aufgebaut und irgendwie alles so quasi am Limit großgezogen. Dann kam die Scheidung, dann kam ein bisschen Probleme mit Alkohol und die Kinder mussten bezahlt werden. Dann kam die Kündigung, ja, und dementsprechend steht jetzt Hausverkauf an, was dann eigentlich so ein bisschen die Altersvorsorge war. Und dementsprechend, ja, habe ich den Herrn jetzt hier die letzten 6 Monate betreut mit wirklich arg psychischen Problemen, alleine auf dieser finanziellen Misere basierend. Ne? Da spielen sicherlich noch andere Faktoren mit rein, aber das ist wirklich zum Beispiel ein so ein Fall. Anderer Fall, ein Patient mit einer Angststörung entwickelt unter finanziellem Leid, war früher drogenabhängig, ist davon ganz gut rausgekommen von den Drogen, hat aber dadurch natürlich ein Riesenloch, sagen wir mal, in seiner Vita gehabt, und mit Ach und Krach kommt er jetzt so einigermaßen zurecht. Und darunter hat er halt wirklich eine Angststörung entwickelt, die wirklich finanziell, wo er einfach die ganze Zeit Angst hat zu verarmen, also so ein Verarmungswahn. Und das belastet die Menschen enorm.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, Henne, Ei, kannst du jetzt, wenn man sich diese zwei Fälle nimmt, kannst du jetzt da irgendwie sagen, was zuerst da war?
Ja, also ich glaube, pauschalisieren kannst du es nicht sagen. Okay. Henne und Ei ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, mal ist die Henne zuerst, einmal das Ei. Sicherlich ist es so, dass Menschen, denen es, sagen wir ja, neben diesen ganzen anderen Faktoren, also wenn man jetzt soziales, wenn wir psychisches Wohlbefinden dann definieren und du sagst, was ist psychisches Wohlbefinden, dann eben, wenn du sagst, es ist halt einfach mehr, die Ressourcen, die Patienten haben, die sind vorhanden, dann heißt es nicht automatisch, wenn da mal ein finanzieller Rückschlag ist, dass die Menschen dann auch psychisch krank werden. Mhm. Ich glaube, das ist uns allen klar. Das heißt, eine Neigung zu psychischen Erkrankungen, sei es Angststörungen, sei es Depressionen, sei es Affektstörungen, also Depressionen, bipolare Störungen, die sind häufig schon da. Aber ganz, ganz häufig sehen wir eben, dass der finanzielle Druck, das finanzielle Leid, was die Menschen haben, die Verarmung, der Stress, der dadurch ausgelöst wird, dass der das dann erst triggert. Dass sie quasi vorher noch einigermaßen zurechtkommen und dass das Quäntchen on top ist, was die Menschen dann letztendlich in dann die psychische Erkrankung bringt.
Gibt es das denn auch, dass jemand so über die Kante von dem Finanziellen gestoßen wird bei jemand, der aus deiner Sicht jetzt relativ vermögend ist oder einen sehr, sehr guten Job hat? Also dass auch da alles in die Brüche gehen kann? Oder ist das einfach weniger wahrscheinlich?
Also ich glaube schon, dass sagen wir mal, finanziell besser gestellte Menschen, die einfach vom Zuhause aus, sagen wir, Vererbung aus besserem Hause oder sich selbst was aufgebaut haben, dass die schon finanziell einfach eine ganz andere Bildung mitbringen, ganz, ganz häufig. Dementsprechend sind da viel mehr Rücklagen gebildet worden, sind da, ich meine, ich verfolge deinen Kanal ja auch, also ich glaube, deswegen haben wir auch gesprochen, deswegen bin ich ja mit dir auch in dieses Gespräch gekommen, weil ich das Gefühl habe, das, was du machst, was wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit ist, also nochmal großes Kompliment, dass wir damit so die 20-30% abdecken, die damit eh schon einigermaßen umgehen können und die dann noch das Handwerkszeug quasi bekommen, wie mache ich es genau. Die anderen 60, 70, 80%, die kriegen wir damit überhaupt nicht.
Wow.
Die stehen da und die wissen überhaupt nicht, was für die ist es ganz normal, okay, wenn ich Glück habe, kann ich mir irgendwann mal ein Haus leisten. Wenn ich Glück habe, wenn ich den Kredit bekomme, den ich abzahle auf Pump, dann ist aber wird der Urlaub schon schwierig, da muss ich mich jedes Jahr verschulden. Da ist sind die Schuhe für die Kinder schwierig. Beispielsweise jetzt Alleinerziehende ist ja noch ein ganz anderes Beispiel. Das, wenn du jetzt hier so eine alleinerziehende Mutter oder auch einen Vater anschaust, die hat dann häufig eine Halbtagsstelle, muss mit der Halbtagsstelle aber gleichzeitig die Miete zahlen, die beiden Kinder, Spielzeug, Klamotten, Nahrung, auch mal einen Urlaub, auch mal irgendwie einen Freizeitpark, die Schulgeschichten, Bildung, das muss alles finanziert werden. Wie soll das ausreichen? Das ist bei uns tatsächlich in der Praxis, ich könnte dir, deswegen, das war keine Übertreibung, gefühlt jeder zweite Patient lebt hier so. Und das merkst du ganz, ganz krass auch jetzt in Zeiten der Pandemie oder auch jetzt Wirtschaftskrise durch Kriege oder sowas, wo einfach viele Unternehmen hier auch insolvent gehen. Hier Praxis ja in Solingen, wir haben viele Scherenhersteller, viel Vorproduzierung, Vorproduktion für die Wirtschaft. Und da geht echt viel Grad den Bach runter und viele Menschen verlieren ihren Job und die stehen dann da. Da sind null Rücklagen gebildet, ist null irgendwie eine finanzielle Vorbildung, wie man in solchen Situationen, wie man in solchen Situationen umzugehen hat.
Und das heißt also, meine Hypothese war ja so ein bisschen, dass die Corona-Krise vor allen Dingen Selbstständige betroffen hat, die dann also kleine Solo-Selbstständige und so weiter, deren Geschäft draufgegangen ist im weitesten Sinne. Aber du sagst, es betrifft auch Angestellte, die jetzt, sag ich mal, nicht über das üppigste Gehalt und damit auch nicht die üppigsten Rücklagen verfügen.
Ja, also gerade wenn man das Thema Gesundheit sieht, hat, glaube ich, Covid sehr, sehr viel mit uns gemacht und nicht nur mit den Kindern psychisch. Also du musst dir das so vorstellen, bei Covid haben sicherlich viele Faktoren reingespielt. Das heißt, selbst wenn es dir finanziell nicht so gut ging, hattest du ja dann trotzdem vielleicht vorab noch, dass du regelmäßig dir dann noch das Fitnessstudio gegönnt hast, dass du deine Freunde getroffen hast, dass du irgendwas hattest, um das zu kompensieren, dass du deine persönlichen Ressourcen, Kompensationsmechanismen hattest, um irgendwie auch mal was anderes zu haben. Das haben wir komplett gecuttet unter Corona. Finanziell so Faktoren wie Kurzarbeit, wie Menschen, die beurlaubt wurden, wo die Unternehmen selber auf Kante gearbeitet haben, auf Kante gewirtschaftet haben. Und das hat man hier wirklich, sagen wir mal, in so einem eher industriegeprägten Bereich wie Solingen, hat man das massiv gemerkt während Corona. Und dann fallen diese 6 Monate, 8 Monate weniger Gehalt, die es dann gab, oder vielleicht auch mal Freistellungen, die fallen dann natürlich enorm ins Gewicht. Plus, dass du keine Kompensationsmechanismen mehr zu Hause hattest. Ne? Du durftest nicht mehr raus, du durftest keine Freunde mehr treffen. Das heißt, eine doppelte psychische Belastung. Finanziell, aber auch sozial und psychisch an sich.
Und du sagst ja praktisch, das ist jetzt ich würde es interpretieren, als eine andere Form von Long-Covid, weil das immer noch anhält. Also weil das jetzt bei dir auch jetzt im Jahr 2024 immer noch spürbar ist, weil die Leute da teilweise immer noch nicht raus sind oder einfach auch, ja, so gesehen, psychische Langzeitfolgen davon haben?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen die Kinder. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Da haben wir einiges verpasst, auch als Mediziner, aber auch die Politik, dass wir mit dieser Verbotspolitik, ich glaube, ein Stück weit den Glauben verloren haben an uns als Ärzte, aber auch als die Politik. Und darüber hinaus glaube ich auch einfach, dass die Menschen so ein einschneidendes Erlebnis hatten. Und daraus, sagen wir mal, eine positive Entwicklung zu vollziehen, das ist super, super schwierig für die Menschen. Die haben keine Perspektive aktuell mehr. Die sagen, naja, jetzt habe ich habe das, was ich mir angespart hatte über 10 Jahre, das ist jetzt dann die 2 Jahre draufgegangen, weil ich eben nur noch von der vollen Stelle auf die halbe Stelle gewechselt habe. Also selbst die Rücklagen hatten, die haben wir denen quasi genommen. Ja, und da hast du natürlich recht, viel schlimmer sind noch selbstständige Kleinunternehmer betroffen gewesen. Für die ist alles zusammengebrochen. Und das hat man während der Pandemie auch extrem gemerkt hier.
Jetzt hast du ja das Thema Geld wieder ins Spiel gebracht. Was mich eigentlich überrascht an dem, was du erzählst, ist, dass jetzt du als Arzt relativ viel wissen zu scheinst über das Geld deiner Patienten. Und also, das meine ich jetzt in dem Sinne, es überrascht mich ein bisschen, dass die Leute offensichtlich, das habe ich persönlich noch nie gemacht, ja, mit ihrem Arzt relativ viel über ihr Geld reden. Das finde ich jetzt erstmal, ehrlich gesagt, eine positive Beobachtung.
Ja, aber weil es auch so ein großes Thema ist. Also das fängt ja an mit Medikamenten, die vielleicht nicht von der Kasse übernommen werden oder mit Blutuntersuchungen, wo ich sage, na ja gut, also bestimmen wir mal, wir haben viele Patienten aus dem Mittelmeerraum, aus dem südländischen Raum, da macht es schon mal Sinn, Vitamin D zu bestimmen und zu gucken, ob ein Mangel vorhanden ist. Das zahlt die Krankenkasse aber nicht und das sind 24 Euro und ich muss das mit dem Patienten teilweise wirklich diskutieren. Ein sehr, sehr prägnanter Fall, ein Patient von mir vor 4 Wochen konnte seine Miete nicht zahlen, weil er krankgeschrieben war. Und der Arbeitgeber, aber nach 6 Wochen gibt es ja dann die Lohnfortzahlung und das hat sich überschnitten. Und der Arbeitgeber, da wurde er gekündigt, hat das nicht übernommen, hat es nicht gezahlt. Er hätte aber noch zahlen müssen. Dementsprechend haben diesem Patienten 500 Euro gefehlt. Und daraufhin, wegen dieser 500 Euro, konnte er keine Miete zahlen. Der war völlig aufgelöst, hat hier nur noch geweint, war gefühlt jeden Tag hier. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, pass auf, ich gebe dir die 500 Euro jetzt, zahl mir die später zurück, weil das so einen enormen Druck ausgelöst hat. Ich meine, das kannst du auch nicht machen, dann bin ich irgendwann, ne, also warum das so eine wichtige Rolle spielt, weil es einfach für die Menschen so einen großen Effekt auf ihre gesamte psychische, aber auch körperliche Gesundheit hat, das Geld.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass wir in Deutschland, also das ist ja mal so meine These, dass wir eigentlich zu wenig über Geld reden, aber was du ja gerade darstellst, ist, wenn es ans Eingemachte geht, ne, wenn es so, also schöne Maslow'sche Bedürfnispyramide, ne, wenn es ums anfängt, ins Überleben zu gehen, dann spielt das Geld halt auch eine große Rolle, aber dann kommt es irgendwie auch auf den Tisch, dann sind die Leute auch bereit zuzugeben, dass es mit dem Einkommen und den Kosten schwierig ist und so weiter. Also das finde ich ganz interessant, ne, dass du da als Mediziner fast schon zu so einer Art Finanzberater wirst.
Ja. Wahrscheinlich bin ich dafür echt nicht gut geeignet. Aber deswegen habe ich ja das Gespräch mit dir gesucht, weil ich möchte gerne diese 60-80%, die es bestimmt sind, die wir nicht erreichen mit finanzieller Bildung, die würde ich gerne anders erreichen. Ich meine, es wird ja diskutiert, dass das Thema Finanzen in der Schule, dass da mehr passiert, dass die Menschen einfach wissen, hey, wie gehe ich mit Geld um, wie bilde ich Rücklagen, wie kümmere ich mich um mich selber? Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Scheinsicherheit, die wir mit unserem Rentensystem haben, dass die Menschen denken, naja, ich zahle ja ein und es wird ja von klein auf irgendwie so eingetrichtert, naja, du zahlst ja in die Rente ein, damit du in der Rente zurechtkommst. Die Wahrheit ist aber, die Menschen, die ich hier habe, die in die Rente gehen, die haben richtig Angst davor, weil das Gehalt, was vorher vielleicht bei 3,5 netto war, womit alle Kosten einigermaßen gedeckt wurden, dann auf einmal auf 1,8 runterbricht. Und wie coverst du das?
Ja, also das ist ja oft mal so eine Frage vom, wir nennen das so gerne das Money-Mindset, ne? Das ist auch schon so ein bisschen abgedroschener Begriff. Die Frage wäre ja jetzt bei so Leuten, wo du sagst, die sind schon ein bisschen am, da hat es alles auf Kante genäht und so weiter, vielleicht auch in dem Sinne nicht die höchsten Jobs, haben die denn, kommt da zum Vorschein, dass die halt bis dahin sich halt um dieses Thema nicht gekümmert haben?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine riesen Bildungslücke und das, was wir hier machen, das machen wir ja gerne. Das ist ja schön, wenn ich 400 Euro zur Verfügung habe, jeden Monat on top, die irgendwo reinzustecken, das ist super cool. Das ist, und ich weiß, was mir das bringt. Wenn aber Geld für dich eh schon ein negatives Thema ist, weil du schon dreimal dieses Jahr vom Vermieter angeschrieben wurdest, dass du das Geld nicht hast, dass du in Mietverzug bist, dass du die Handyrechnung mal wieder zu hoch war, weil du irgendwie zu viel, heutzutage sind es ja zum Glück Verträge, die relativ frei sind, aber dass überall noch Kosten kommen, dass Anfang des Jahres dann doch nochmal die Versicherung kommt und die Autoversicherung, dass alles on top kommt, mit Dingen, mit denen du nicht gerechnet hast, dann ist es einfach ein negativ behaftetes Thema. Und was machst du damit? Dann gerade Menschen, sagen wir mal, häufig auch diesen Bildungsstandes, sagen wir mal mittlere, untere Bildungsschicht, die haben alles andere zu tun, als sich damit zu beschäftigen, ach jetzt, Mensch, ich habe finanziell echt richtig Sorgen, was kann ich jetzt dafür tun, dass ich das nicht mehr habe? Weil es eh schon so negativ behaftet ist und was man dann am liebsten macht, ich arbeite eh schon so viel, ich schiebe das von mir weg und dann guck mal, was dann passiert. Ne, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Und da müssen wir echt ansetzen. Also ich weiß nicht, ob du Ideen hast oder ob ihr Ideen habt vom Team, wie man auch diese Menschen erreichen kann. Kannst du mir mal erzählen?
Okay, also das ist Ja, ich glaube, das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, weil, also meine Hypothese ist, natürlich werden solche Menschen mit so einem engen Haushalt jetzt nicht die Riesensprünge machen, ne? Aber wenn die jetzt, du hast jetzt gerade 400 Euro geschafft, ne? Wenn die es mal schaffen würden im Monat, ich sag jetzt mal was, 50 oder 100 Euro, und da rede ich jetzt gar nicht von irgendwie einem krassen ETF-Sparplan und Altersvorsorge, das ist eh erstmal alles ganz weg, sondern einfach nur mal, ich sag immer, das ist das Allerbasicste, ja? Einen Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto zu machen, dann, wenn das Einkommen halt da ist, ja? Wenn die, ich sag jetzt irgendwas, keine Ahnung, 1.800 netto da sind, ja, davon wenigstens mal zu schaffen, wenn es irgendwie geht, 100 Euro mal auf die Seite zu legen, auf so ein Tagesgeldkonto und es zu schaffen, das da zu halten. Ich meine, das Schöne ist ja, wenn ich es dann halt brauche, weil ich sehe am Ende vom Monat, es geht einfach nicht, naja, dann kann ich es mir jederzeit zurücküberweisen. Aber meine starke These ist, ja, wenn man sich überhaupt mal so ein Sparverhalten angeeignet hat, da sammelt sich dann mit der Zeit auf diesem, dem guten alten Sparschwein, ist ja nichts anderes, ja, sammelt sich halt ein bisschen was an. Und das ist halt dann mal im wahrsten Sinne, was wir ja mal sagen, der Notgroschen, dann wenn, wie du gerade dargestellt hast, es halt mal wirklich dick reinregnet, ich den Job verliere, eine Pandemie einschlägt oder ich mich scheiden lassen muss, dann habe ich zumindest ein gewisses Bewusstsein, auch so ein gewisses Rückgrat dafür, dass ich sage, ich habe da was geschafft. Die Frage ist natürlich, ich werde das nie tun. Also das ist ja so eine Art von Selbstzwang, die ich mir da auferlege. Ne? Also Geld ist drin, ich kann einmal durchatmen am Anfang im Monat oder wann das auch immer ist, so, boah, jetzt ist wieder was drauf auf dem Girokonto und jetzt zwinge ich mich selber, da jetzt, ich sage jetzt mal was, 100 Euro wieder mir selbst quasi wegzunehmen. Ich habe gar keine Ahnung, sozusagen wie, also ich glaube, dieses Thema, was du angesprochen hast, dass die Leute wegschauen, ja, die würden sich ja jetzt freiwillig nicht einen Finanztipp-Kanal auf YouTube anschauen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Also wie die überhaupt rechtzeitig den Zugang dazu gewinnen, bevor sie, jetzt mal ganz ehrlich, so sehe ich das oder so würdest du auch sehen, bevor sie bei dir landen. Weil wenn sie bei dir landen, ist es wahrscheinlich schon zu spät.
Ja, auf jeden Fall. Aber spätestens dann muss das halt passieren. Also ich bespreche das mit meinen Patienten auch, wie du sagst, so wie so ein kleiner, sehr, sehr schlechter Finanzberater. Sag ich, naja, wir kriegen es schon irgendwie hin, aber bitte fang jetzt an. Fang jetzt an, die Rücklagen zu bilden, damit das eben nicht nochmal passiert. Und das ist egal, wie viel es ist. Und selbst wenn es nur 10, 20 Euro sind, das ist ja total egal. Wenn mehr nicht drin ist, aber dann legst du was zurück, wenn du mal was brauchst. Und wenn der eine Patient jetzt, der vor einem Monat hier war, wenn der das mal über 5 Monate gemacht hätte, dann hätte er überhaupt keine Probleme mehr mit seiner Miete gehabt. Ne? Also wenn er ein bisschen was mehr zurückgelegt hat. Und das hat er einfach nicht. Das ist so scharf auf Kante. Und wirklich, Leute, alle, die jetzt zugucken, die diesen Kanal sicherlich aus anderen Gründen dann schauen, die vielleicht nicht da sind, die meisten wahrscheinlich. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Menschen in Deutschland das nicht können. Und sind wir mal ehrlich, in der Schule 0. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, bei mir.
Natürlich, nee.
0,0 Aufklärung darüber. Das Problem ist natürlich, also das ist, wie covern wir jetzt, ja.
Ich glaube, da sind sich auch alle einig und ich glaube, wir kriegen für wenige Sachen auf unserem Kanal mehr Beifall, als wenn ich halt unsere Bildungsinitiative an der Stelle erwähne. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wir haben ja Finanztipp Schule, wo wir uns aktiv an Lehrerinnen und Lehrer wenden, die das halt in den Unterricht bringen. Da war ich auch auf einer Bildungskonferenz vom Bundesbildungsministerium und Bundesfinanzministerium gemeinsam, wo wir eigentlich gemeinsam festgestellt haben, auch mit Professorinnen und Professoren zusammen, die Lehrer sind schon ein ganz großer Schlüssel, ja, weil das sind die Multiplikatoren, die das halt an sehr viele und ganz ehrlich halt auch an alle Bildungsschichten letztendlich weitertragen können, weil so schwierig ist es am Ende nicht. Sebastian, was mich nochmal interessieren würde, du hast am Anfang ja Definition von Gesundheit genannt. Wann geht es denn jetzt wirklich ins Krankhaftere um? Also jetzt auch für jemanden, der jetzt hier zuschaut, der sich da schon ein bisschen aware ist für sich selbst zu sagen, wann fangen finanzielle Probleme, ob das jetzt durch Arbeitslosigkeit ist oder durch Scheidung zum Beispiel oder ähnliches. Wann sollte ich mir wirklich, was sind so Anzeichen, wo ich mir denke, jetzt habe ich eine rote Linie überschritten. Also jetzt muss ich wahrscheinlich einfach auch einen Arzt aufsuchen.
Also das Allerwichtigste, ich glaube, die allerwichtigste Message ist da, das ist subjektiv. Es gibt erstens keine Zahl, an der man das festmachen kann und auch kein Fahrplan, sondern das ist wirklich rein subjektiv. Das hängt davon ab, wie nimmst du es wahr, wie denkst du, wie fühlst du es. Ne? Das sind so die drei Komponenten irgendwie von Mental Health, die es beeinträchtigt oder die es beeinflusst. Und wenn du an diesen drei Punkten merkst, dass es hapert und dass es dich einschränkt in deinem Alltag, dass du zum Beispiel Dinge nicht mehr machst, die du sonst gemacht hättest, also beispielsweise du würdest sonst in die Stadt gehen, und das kannst du jetzt nicht mehr. Das schränkt dich ein, dass du vielleicht dich nicht mehr mit deinen Freunden triffst, weil du es dir finanziell nicht leisten kannst, dass dir das alles eine Einschränkung macht, die dir aber auch, sagen wir mal, ein gewisses Maß einfach an Stress bringt, dass du dich einfach nicht mehr wohlfühlst, dass du einfach nicht mehr die Sachen so wahrnimmst, dass du dich schlecht fühlst, also so ein negatives Gedankenmuster, dann spätestens würde ich den Arzt aufsuchen, einfach um dieses Gespräch zu suchen, einfach um offen darüber zu sprechen, weil dafür bin ich da, dafür kommen die Menschen auch hierhin. Vielleicht nicht, weil ich den Finanztipps geben kann oder sagen kann, hey, spar mal was, aber dass man offen darüber spricht. Und dann kommen wir dahin, ich habe keine perfekte Lösung, wie wir die Menschen da direkt hinbekommen, dass sie aus dieser Lücke wieder rauskommen, weil dafür bin ich nicht der Fachmann. Was ich immer anbieten kann, ich sage dann, hey, wenn ihr euch so fühlt, dann geht es darum, Ressourcen zu fördern. Das heißt, schau, was kannst du denn? Also auch wenn du jetzt die Miete gerade nicht mehr zahlen, du kannst dir das Kino nicht mehr leisten und du hast da irgendwie einen sozialen Druck da und du fühlst dich schlecht wegen deiner finanziellen Situation. Was hast du für Ressourcen? Gehst du gerne laufen? Spielst du gerne, ich sag, Mensch, ärgere dich nicht, oder machst du eine Meditation? Guckst du dir YouTube-Videos an? Was auch immer das ist, also förder deine Ressourcen, um den Kopf mal frei zu bekommen, um von diesem Thema Geld wegzukommen, weil das ist total wichtig, dass wir es machen, aber es ist auch nicht das Einzige für unsere Gesundheit. Und ich glaube, da müssen wir dann hinkommen. Und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Lösung, wie wir die Menschen abholen können, dass wir quasi diese Gap zwischen, die kommen zu mir, weil es denen nicht gut geht, wie kriege ich die da hin? Ich schicke die ja nicht einfach zu einem Finanzberater und sage, hey, mach das mal. Also hast du da eine Idee?
Naja, also ich glaube, erstmal finde ich es ganz spannend sozusagen, weil ich hatte das ja noch gar nicht bis jetzt so gesehen, weil zumindest ich habe noch nie mit einem Arzt über Geld geredet. Gut, ich war jetzt auch nicht in meinem Leben in ernsthaften finanziellen Sorgen. Aber dass sozusagen an der Stelle ihr ja in gewisser Weise die Funktion eines Psychotherapeuten, würde ich jetzt mal sagen, zunächst mal anfänglich da oder entsprechend auch ausfüllt, weil natürlich das auch für die gesetzlich Versicherten erstmal umsonst ist. Ja, und sonst denkst du, ja, ich muss irgendwie an so einen Therapeuten massig Geld überweisen. Aber die Frage, also wir haben ja bei Finanztipp immer erstmal ganz viele technische Lösungen. Technische Lösungen meine ich jetzt damit, ich habe jetzt gerade was erzählt über einen Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto, aber das geht ja noch mit anderen her, nämlich schlichtweg eigenes Ausgabeverhalten. Und wir würden natürlich sagen, hey, bestimmt nicht in allen Fällen, aber auch in vielen kleinen Fällen kannst du halt im Alltag oder in deinen regelmäßigen Ausgaben noch was sparen. Angefangen von, zahlst du zu viel für deinen Strom, ja, den Stromanbieter zu wechseln, wann hast du zuletzt deinen Handyvertrag gewechselt, weil der ist einfach, die werden eher billiger als teurer Dinge, bis hin zu, wie oft kaufst du den Kaffee bei Starbucks und Co., die du dir eigentlich, wenn du es vernünftig angehen würdest, dich organisieren würdest, in der Früh selbst kochen kannst, zu, weiß ich nicht, einem Drittel von dem Preis oder sowas Geschichten. Aber die Frage ist natürlich, wie kriegst du die Leute dahin zu schauen? Weil jetzt wieder Rückfrage an dich. Also eine Hypothese, die ich habe, ist, dass so Leute, die schon eigentlich irgendwo im Hinterkopf genau wissen, dass sie da ein Problem haben und dass sie auch unglücklich sind mit letztendlich wahrscheinlich ihr Leben, aber auch mit dem, wie es mit Geld läuft, dass sie dann so also mit Antworten, die shoppen halt auf für Glück. Ne? Also die kaufen sich halt dann was, wenn sie sich in den Spiegel schauen würden, sagen würden, eigentlich kann ich mir das nicht leisten, aber ich fühle mich irgendwie gut dabei, ich decke das Problem irgendwie dazu, dass ich mir jetzt die Schuhe oder die Handtasche oder das Game, sage ich jetzt einfach mal, gekauft habe, weil mich das von diesem Problem ablenkt und ich glaube auch, weil es halt mit sozialem Druck zu tun hat, ne? Weil ich meinen Freunden, meiner Familie, wem auch immer, zeigen kann, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Ich konnte mir hier Markenprodukt XY halt trotzdem leisten. Ich weiß nicht, beobachtest du das? Also ich weiß nicht, ob du so weit gehst mit deinen Patienten, dass du solches Verhalten so, ja, ich will jetzt nicht sagen Kaufrausch, aber so ein bisschen übertriebenes Ausgabeverhalten, dass das auch da ist.
Zu 100%. Also du triffst den Nagel da wirklich auf den Kopf. Ich habe hier Patienten sitzen, die vielleicht ein Drittel meines Einkommens allein schon hier aus der Praxis vielleicht haben oder weniger noch. Und die sitzen hier mit Balenciagas und kannte ich vorher nicht, aber ich habe es dann gelernt, dass die Schuhe teilweise 500 Euro kosten. Das muss ich auskennen. Ja, also 500 Euro, muss ich ja immer mit dem Patienten identifizieren können. Deswegen habe ich mir das mal erklären lassen. Das sind halt Schuhe für 500 Euro. Und dann denke ich mir so, wie geht das? Also, und ich glaube schon, dass da sehr viel Überkompensation ist, zu zeigen halt, ich kann mir, blöd gesagt, ich kann mir den großen Urlaub nicht leisten, was ja total perfide ist, aber ich kann mir den großen Urlaub nicht leisten, deswegen gönne ich mir die Schuhe für 500 Euro. Weil das sehen die Leute jeden Tag und ich kann zeigen, hey, ich kann mir Schuhe für 500 Euro leisten. So eine gewisse Art von Überkompensation. Die andere Sache ist aber, was du angesprochen hast, man muss halt aufpassen, wann ist es wirklich eine Überkompensation und wann ist es eine Zwangsstörung oder eine Impulskontrollstörung, dass es so eine Shopping-Sucht ist quasi, dass du shoppen musst, dass du gar nicht anders kannst im Sinne von einer Zwangsstörung oder auch eine Impulskontrollstörung, dieses klassische, okay, ich bin im Shopping-Center und ich nehme einfach mit. Ja, und da muss man differenzieren, glaube ich, nochmal.
Woran kann man das denn eigentlich erkennen? Und vielleicht die Frage auch mal, weil das ja vielleicht für auch viele Leute, die hier zuschauen, interessant ist, woran kann ich das dann eigentlich bei anderen Leuten feststellen? Ne? Ob das jetzt Kumpels sind, Familie, Lebenspartner, wie auch immer. Also das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, sich auch das als jemand, der dem nahe steht, dem darauf anzusprechen oder überhaupt das überhaupt mal erstmal so wirklich wahrzunehmen. Weil dann kennt man vielleicht auch schon eine Weile und dann wird es mit der Zeit immer schlimmer. Und wo ist so, wo ist da die Grenze? Ja?
Das ist das Schwierige an den psychischen Erkrankungen. Klar hast du Klassifikationssysteme, die eine Zwangsstörung, die eine Impulskontrollstörung irgendwie definieren. Das ist aber immer relativ. Ne? Das, und wir haben hier andere gesellschaftliche Normen als in Indien, als in Afrika oder sonst irgendwo. Aber sagen wir mal, alles, was über das normale Maß hinaus ist bei uns, das heißt, das sind so kleine Dinge, wenn du merkst, irgendwie beispielsweise deine Partnerin, die kauft jetzt diesen Monat schon das dritte Mal ein neues Paar Schuhe, obwohl das gar nicht nötig ist, obwohl sie die gar nicht braucht. Und du hast das Gefühl, dass sie das auch muss, dass wenn du die Person jetzt drauf ansprichst und die kommen eher mit Unverständnis oder reagieren sogar auch so ein bisschen aggressiv, also quasi so ein Vermeidungsverhalten und eher so ein quasi ein ablehnendes Verhalten gegenüber des Fragenden, das sind immer schon Sachen, da würde ich hellhörig werden. Also eine Überkompensation, wenn du ein über das Maß hinaus gehende Shoppingmuster siehst, das ist immer schon eine Sache, da musst du hinhören, aber das kann ja auch einfach sein, weil es Spaß macht. Und wenn dann noch bei Nachfragen irgendwie so ein Unverständnis kommt oder eher auch so ein Vermeidungsverhalten, so wie, ach, lass mich doch in Ruhe oder sowas. Spätestens dann würde ich hinhören und dann würde ich sagen, hey, lass da doch mal drüber sprechen oder lass doch mal mit dem Arzt sprechen oder der Ärztin. Und da muss man auch sagen, wir zum Beispiel als Hausärztinnen und Hausärzte haben da immer ein offenes Ohr und dafür sind wir auch da.
Ich würde noch gerne mal auf ein Thema eingehen, das, glaube ich, auch bei unserer Community mal kurz ankam, welche Rolle nämlich Alkohol an der Stelle spielt. Also ist es etwas, was aus deiner Sicht ein sehr ernsthaftes und nicht ernst genug Thema wird? Also auch wieder so dieser Zusammenhang, ist zuerst das Alkoholproblem da und da kommen dann finanzielle Probleme raus oder ist es andersherum oder sind das einfach zwei Sachen, die sich gegenseitig aufschaukeln?
Ich glaube, alles drei, was du gesagt hast. Also ich erlebe viele, viele Situationen, wo erst der Alkohol da ist, der natürlich auch nicht günstig ist. Also du, wenn du das gerade, man geht jetzt immer von dem Bild des Alkoholikers aus, der irgendwie auf der Straße ist und sich seinen Hansa-Pilz trinkt oder sowas für 80 Cent. Ja. Das ist es ja nicht. Die Alkoholprobleme sind in der Gesellschaft querbeet. Und wenn du dir das vorstellst, wenn du jemanden hast, ich habe auch Patienten, die gehen jedes Wochenende dann zweimal feiern und knallen sich dann komplett die Birne weg und zahlen dann jedes Wochenende 400 Euro für ihren Alkoholkonsum, dann ist es einfach eine enorme finanzielle Belastung für die. Und auch von der Alkoholbelastung. Man ist nicht automatisch Alkoholiker, nur weil man jeden Tag trinkt. Ja, das ist eine sogenannte Substanzgebrauchsstörung, ist von vielen Faktoren abhängig, aber das Wichtigste ist erstmal da, dass du unverhältnismäßig viel Alkohol trinkst, dass du den Bedarf hast, dass du Alkohol unbedingt trinken möchtest, dass es dich irgendwo einschränkt und dass du das Gefühl hast, wenn du keinen Alkohol hast, zum Beispiel, dass es dir schlechter geht und dass du den Alkohol brauchst. Ich glaube, das sind so schon mal Sachen, die das ganz gut erklären. Wenn das jemand von sich bei sich selber oder bei jemand anderem bemerkt, dann ist es spätestens Zeit, wirklich den Menschen zu sagen, hey, geht mal zum Arzt, lass es mal abklären. Darüber hinaus, wenn wir es jetzt mit Finanzen sehen, treibt dich das natürlich erstmal in finanzielle Engpässe. Ich glaube aber auch umgekehrt, dass wenn du finanzielle Engpässe hast, dass Alkohol ein probates Mittel ist, um die zu betäuben. Und ich glaube auch, dass mit der Cannabis-Legalisierung, nebenbei, ich finde es gut, dass wir das legalisieren, weil wir dadurch auch viele, also es gibt sicherlich Pro und Contra dafür, aber im Gro, glaube ich, haben wir viele Möglichkeiten, die müssen wir aber auch nutzen, weil es ist trotzdem eine Droge und ich sehe nicht so ganz die Differenz zum Alkohol. Deswegen, ich finde, wir müssen da einfach grundsätzlich besser aufklären, weil was passiert? Du betäubst quasi das Symptom, den finanziellen Druck betäubst du mit Alkohol und das hilft dir natürlich nicht, die finanzielle Problematik zu lösen. Das heißt, du wirst es immer weiter betäuben und irgendwann rutschst du in die Abhängigkeit. Und das ist das Problem mit dem Alkohol oder auch mit Cannabis oder auch mit anderen Drogen, die dich natürlich aus diesem schlechten Gefühl rausholen temporär, dich aber dann direkt wieder reinbringen in doppeltem Maße, weil du Geld verloren hast durch den Konsum, weil du dich schlecht fühlst, weil du die Droge nicht mehr hast und sie wieder konsumieren musst, also dieses Craving, ich will es wieder haben. Und darüber hinaus dann auch einfach gar nicht mehr so funktionierst in der Gesellschaft, wenn du wirklich richtig stark abhängig bist. Das heißt, auch da wird es mit dem Job auch immer schwieriger werden.
Erstmal rein finanziell, ne? Das ist natürlich Wahnsinn. Jetzt ganz egal, ob es an einem Wochenende, keine Ahnung, 200 Euro oder 400 Euro sind, dann auf den Monat gerechnet sind das halt einfach mal irgendwas, jetzt in meiner Rechnung 800 bis 1600 netto, die dir einfach im Monat mal fehlen. Da musst du schon ganz gut verdienen, damit du das überhaupt kompensieren kannst. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir jetzt noch nicht von dem krassen Fall sprechen, wo, ich kenne mich da nicht aus, aber irgendwie Reha, Entzug und so weiter dann entsprechend angesagt wäre, sondern man hat so, beobachtet sich an sich selber so, dass man da so reinrutscht. Würdest du sagen, dass da hilft eine Politik der kleinen Schritte, hätte ich jetzt gesagt, also im Sinne von, jetzt fange ich mal damit an, dass ich das nur, keine Ahnung, jedes zweite Wochenende mache und dann habe ich aber schon gleich, keine Ahnung, 400-800 Euro im Monat gespart, kann man ja mal einfach so finanziell sagen, oder ich setze mir so ein Budget. Ich gebe jetzt am Wochenende nicht mehr als 100 Euro aus, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und habe mir damit halt auch schon Geld gespart, wo ich sofort sagen würde, ja, belohne dich am besten gleich selbst. Ich sehe das ja immer als Belohnung. Und erhöhe deinen Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto, nämlich indem du das Geld auch wegsparst. Dann hast du nämlich, siehst du nämlich auch den Sparerfolg sofort. Oder sagst du, nee, ey, das hilft mit so kleinen Schritten nicht, weil da die Leute halten sich nicht dran und die fallen sofort zurück. Du musst das Problem als ganz total ernst nehmen und 0%, 0-Promille-Politik sozusagen. Also du musst einfach damit aufhören.
Das ist eine super spannende Frage. Und hättest du mich das jetzt zu Zigarettenkonsum oder zu Nikotinkonsum gesagt, hätte ich gesagt, diese kleinschrittige Politik ist eine super Geschichte, um sich selbst zu belohnen. Weil diese, sind wir mal ganz ehrlich, diese ganzen Bilder auf den Zigarettenpackungen und so, das ist ein Witz. Das wissen wir alle, das bringt nichts, wirklich gar nichts, zero. Aber was man sagen muss, dieses sich selber belohnen und wie du schon gesagt hast, hey, schaut doch mal, was ihr sparen könnt durch zum Beispiel nur noch eine halbe Packung Zigaretten am Tag oder nur noch 5 Zigaretten am Tag und das restliche Geld wirklich, ihr rechnet das hoch und das restliche Geld wird Anfang des Monats schon abgezogen.
Genau,
das
war sofort, genau, Anfang des Monats, nicht erst danach, ganz genau, ja genau.
Ja, genau, das heißt, dass ihr quasi gar nicht mehr die Möglichkeit habt, mehr als diese 5 Zigaretten zu konsumieren und so baut ihr das Stückchen für Stückchen ab und ich bin aber auch da ein Freund davon, dann belohnt euch bitte, von einem Teil von dem Geld belohnt euch dann zum Schluss, weil einfach, dass dieser positive Effekt da ist, dass du sagst, hey, okay, du hast am Ende des Jahres 500 Euro gespart, hol dir was Schönes für 100 Euro, gönn dir was, ne? Was auch immer das sein mag. Da funktioniert es, beim Alkoholkonsum ist es ein bisschen anders, weil natürlich, sagen wir mal, das ist schon die macht was psychotrop. Ja, das ist eine Droge, die schafft diese Abhängigkeit nochmal auf einem anderen Level, weil die dich psychisch einfach ein ganz anderes, die bringt dich in eine ganz andere Sphäre als das Rauchen jetzt. Das Rauchen beruhigt dich vielleicht ein bisschen, aber der Alkohol macht da mehr. Und deswegen glaube ich, ist dieses Reduzieren relativ schwierig. Es ist besser als nichts. Das heißt, wenn die Leute merken, ich krieg's nicht hin, dann von mir aus reduzieren. Ein Budget finanziell hinzubekommen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das habe ich selber schon häufig erlebt bei Menschen, auch persönlich, die das probiert haben. Das funktioniert nicht. Also das ist dann, wenn du 50 Euro in Alkohol schon investiert hast und du bist dann halb angetrunken irgendwo im Pub oder sowas, dann wirst du nicht sagen, ach ja, jetzt spare ich die anderen 50 Euro. Das heißt, ich wäre da eher für Radikalschnitt und wenn das nicht klappt, dann aber im Vorhinein wirklich zum Beispiel nicht mehr Geld mitnehmen. Sowas, dass du nur 50 Euro dabei hast und keine Karte mitnimmst.
Ja, das super. In Zeiten von Smartphone und Apple Pay, / Google Pay funktioniert das natürlich nicht.
Also deswegen, früher hat das ganz gut funktioniert.
Interessante Frage, genau.
Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen, aber es ist anders zu werten. Alkohol, Cannabis ist einfach nochmal anders, weil das einfach Psychostimulantien sind, die dich einfach nochmal anders beeinflussen und anders abhängig machen als jetzt der Tabak.
Das wäre wirklich interessant, wie weit die Zahl mit dem Smartphone da eine Rolle spielt, weil das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja fast peinlich, ne? Wenn du jetzt mit Fuffi im Club aufläufst und so weiter, dann wirst du ja ausgelacht, wenn du nicht mit dem Smartphone bist, weil es ist ja auch schon nicht hip und macht dich natürlich weniger sexy an der Stelle.
Das ist ein Riesenproblem, oder? Das ist ein Riesenproblem, diese Smartphones, weil du bezahlst ja gar nicht mehr. Dein Handy kommt irgendwo drauf, du holst ja nicht mal mehr die Karte raus. Also die Schwelle, der Widerstand zum Bezahlen ist ja psychisch gar nicht mehr da.
Ja, absolut. Aber finde ich spannend, also weißt du ja, wo du ja zugestimmt hast, ist jetzt eigentlich sozusagen, dass ich absolut daran glaube, also wie du gesagt hast, egal ob jetzt, sagen wir mal, Zigarettenkonsum wird reduziert oder ich nehme es mir vor, den Zigarettenkonsum zu reduzieren, rechne das auf einen Monat hoch und spare den, ich weiß nicht, was das da realistisch ist, ja, den Fuffi oder den Huni oder sowas zusätzlich aufs Tagesgeldkonto weg. Woran ich absolut glaube, ist, dass sich das halt ansammelt, weil ich bin auch bei dir, belohne dich am Ende vom Monat oder belohne dich am Ende vom Jahr, dass du dir was Schönes kaufst. Ich behaupte nur, die Leute sehen dann so, boah, geil, da liegen jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal irgendwas, 1000 Euro, die hätte ich vorher einfach nicht gehabt, weil ich die einfach puff ausgegeben hätte. Und die Leute, glaube ich ganz fest daran, die werden die 1000 Euro normalerweise nicht ausgeben, außer sie haben halt irgendwie ein echtes Problem, Schicksalsschlag, wir haben wieder Energiekrise und die Stromrechnung ist irgendwie dreimal so hoch wie gedacht, irgend sowas in Richtung. Aber unter normalen Umständen, glaube ich, allein dieses ich sage immer so, dieses Weglegen, dieses Wegsperren, ne, auf ein gesondertes Konto, auf das ist ja, ja nichts anderes als das gute alte Sparschwein, hat einen enormen psychologischen Effekt, dass du dich nämlich, das ist wie bei wie einem Computerspiel, ja, da freust du dich auch, dass dein Score steigt, ja, und so weiter. Und das fühlt sich dann irgendwie schlecht, das wieder zunichte zu machen. Also das kenne ich auch übrigens aus dem ganzen, also jetzt von unseren etwas, sage ich mal, gut situierteren Followern, ne, die dann sagen, boah, aber wenn ich jetzt da auf meinem ETF-Depot, also bei der Altersvorsorge, da viel Geld angespart habe, das jetzt wieder irgendwie zu leeren, da runterzunehmen, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig
an. Das widerstrebt einem zutiefst.
Genau, das ist, also ich vergleiche das jetzt mit einer ganz anderen Geschichte. Ne? Wir haben ja auch die einige Dividendenfans, ne, die sagen, ja, ich finde Aktien mit Dividenden cool, weil die Dividenden, die regnen jetzt irgendwie so psychologisch vom Himmel herab, ja. Und meine Aktien sind ja trotzdem weiter da und ich kassiere halt Dividende. Ich sage dann immer, hey Leute, das ist irgendwie linke Tasche, rechte Tasche, weil im anderen Fall hättet ihr die Dividenden einfach eingesackt und hättet sie angespart, ja. Aber das ist so diese Mentalität von Leuten, zu sagen, boah, ich will aber das, was ich mir zur Seite gelegt habe, das will ich nicht so richtig anrühren. Ja, das soll schon immer auch so für so ein Sicherheitsgefühl da sein. Ja. Und ich glaube, mit so einer Mini-Geschichte, ne, dass ich, wenn ich da jetzt nur im Monat, sagen wir mal, 25 Euro dahin spare und da sammeln sich jetzt so ein paar hundert Euro an, die, sag ich mal, einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einem substanziellen Anteil da liegen bleibt, auch wenn die Leute sich dann vielleicht mal, weiß ich nicht, irgendwann ein neues Smartphone gönnen oder sowas in der Richtung, ich glaube, sie werden wahrscheinlich das Konto nur in seltenen Fällen komplett abräumen.
Bin ich zu 100% bei dir, dass das funktionieren würde. Die Frage ist, glaube ich, nur, wie kriegen wir die Leute dahin, dass die Menschen das auf dem Tagesgeldkonto zahlen?
Also mein Ansatz ist halt im Moment, ist es noch die beste Idee, die ich habe, weil ich weiß, dass wir auf nicht nur jetzt hier bei YouTube, sondern bei allen Kanälen von Finanzamt eine hohe Self-Selection drin haben. Ne? Das heißt leider die Leute, die halt auch entweder ein bisschen Geld haben oder die grundsätzlich halt schon von ihrer Erziehung wahrscheinlich in vielen Fällen die Bock drauf haben, genau, die gucken sich halt das an, aber nicht, oder in vielen Fällen halt nicht so viele Leute, die es wirklich dringend nötig haben. Und ich sage halt immer, wir können halt, und da seid ihr, die jetzt zuschaut, auch wirklich aufgefordert, ich führe dieses Interview mit Sebastian ja auch, damit man so sich ein bisschen aware macht, was in der eigenen Umgebung so los ist. Ne? Weil jeder von uns kennt so Leute. Und ich glaube, das hat, es hat schon was mit dem Einkommen und Vermögen zu tun, aber jeder erleidet da Schicksalsschläge. Ne? Wie viele Ehen werden in Deutschland geschieden? Ne? Also ungefähr jede dritte übrigens. So, nur mal als Beispiel, da ein bisschen hinzuschauen und einfach auch im allernächsten Kreis da für ein bisschen Awareness und so weiter und ein bisschen Financial Education zu sorgen. Weil nochmal, ich bin da absolut von überzeugt, es wird ja auch in Familien und in Partnerschaften und unter guten Kumpels zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, wird viel zu wenig darüber geredet. Na, man gibt halt dann irgendwie mit irgendeiner tollen Sache, irgendeinem Markenprodukt, irgendeinem Game, schieß mich tot, was man sich gerade gegönnt hat, an. Ja. Aber wirklich zu, also wer fragt denn schon an, so wenn man zusammen ein Bier trinken geht, so, hey, wie viel von Prozent von deinem Einkommen legst du eigentlich jeden Monat zurück? Was? Wie bitte?
Nicht so die klassische Biertheken-Frage.
Nee, so, genau. Also da musst du schon wirklich close sein, damit du dich das traust, jemanden zu fragen.
Ja.
Ich würde gerne noch ein Thema aufwerfen, weil wir jetzt zuerst beim Alkohol waren, aber noch so eine Suchtgeschichte, die wir, also das haben wir auch im Büro beim Mittagessen diskutiert, die wir glauben, dass in letzter Zeit verstärkt aufkommt, ist das Thema Glücksspiel. Hast du da Sachen, die bei dir in der Praxis aufschlagen, dass die also Leute mit Wetten, Sportwetten etc., Casino und so ein Problem
also,
haben?
Also triffst du auch wieder einen, glaube ich, sehr wunden Punkt bei uns in der Gesellschaft, weil auch da die Hemmschwellen, die Barrieren, die sind zum Thema Glücksspiel, die sind viel, viel geringer geworden. Mittlerweile durch Smartphone, du lockst dich eben, die Patienten sitzen bei mir im Wartezimmer und haben schon wieder drei Wetten abgeschlossen. So, die Probleme haben mit Glücksspiel. Nein, das ist so, die kommen zu mir, hey, ich sag, sorry fürs Warten, was hast du gemacht? Ja, nee, ich war auf der Seite XY und hab Fußballwetten abgeschlossen. Wow. Und früher, klar, hattest du die großen Wettbüros und sicherlich ist da Glücksspiel auch ein Thema, aber ich glaube, das ist viel größer noch geworden, weil wir einfach viel zu wenig Barrieren haben für die Menschen. Und das ist ganz menschlich. Also dieses Glücksgefühl, dieser massive Dopaminausschuss von, oh mein Gott, gewinne ich jetzt. Und wenn es dann nicht klappt, okay, beim nächsten Mal, aber die Wahrscheinlichkeit, irgendwann ist es ja mal so. Und das ist ja, weil du kannst ja alles mittlerweile machen. Auf dem Handy, du kannst Roulette, du kannst alles und du kannst 1000 Euro da reinsetzen. Und keiner kontrolliert, es ist nicht reglementiert, nichts. Und da musst du schon psychisch sehr, sehr stabil sein, dass du da nicht reinrutscht in die Sucht. Klar, Menschen, die dazu einen Hang haben, sowieso, ne, also das ist sicherlich, wenn du eine Prädisposition von zu Hause, also irgendwie eine Neigung dazu mitbringst, entweder familiär übertragen oder aufgrund deiner Entwicklung, aufgrund deiner Erfahrung, dann sowieso. Aber ich glaube, Und das fände ich mal spannend, dazu mal eine Studie zu machen. Ich glaube, dazu gibt es keine Studie. Wenn wir jetzt 100 Menschen einschließen würden, inklusive uns beiden, und würden sagen, hey, pass mal auf, mach mal 30 Tage, jeden Tag 2 bis 3 Stunden Glücksspiel. Ich glaube, dass das nur ein ganz, ganz geringer Prozentteil von uns wäre, die dann nicht eine gewisse Abhängigkeit zu entwickeln würden.
Wow.
Weil es einfach menschlich. Okay. Wir schütten Hormone aus, die extrem positiv für uns sind. Das sind Hormone, die wir auch beim Sex ausschütten, die wir bei...
Ich wollte gerade sagen, es hört sich an wie Sex, ja, genau. Mhm.
Ja, genau. Ja. Und genau das empfinden die Menschen da auch. Ja, also es ist wie kurz vorm Orgasmus, wie nach dem Orgasmus, wenn man dann noch gewonnen hat. Genau das passiert auch beim Glücksspiel. Und na, ein bisschen anderes, aber grundsätzlich kann man sich das wirklich so vorstellen. Ne? Also ich hoffe nicht, dass da jemand nackt Glücksspiel macht und sonst irgendwas da mal. Aber wir verstehen uns, glaube ich.
Ja, ja.
Wir verstehen uns gleich. Und, das ist eine Riesengefahr. Und wir reglementieren das ja null.
Ja, ja. Aber finde ich krass, dass sie dir das gleich zugeben. Ne? Also da hast du, glaube ich, auch schon wirklich eine gute Verbindung zu deinen Patienten, wenn der einfach da mal kurz zu dir reinspaziert kommt ins Behandlungszimmer, ja, und dann auch zugibt, dass er gerade drei Wetten abgeschlossen hat. Also ich sage ja jetzt mal einfach, was dann nicht. Ich glaube, da bist du auch, also deswegen freut es mich auch wahnsinnig, dass wir heute miteinander sprechen können, weil also so ein Arzt wie dich habe ich nicht erlebt, der mich einfach mal fragt, was hast du denn gerade auf deinem Handy gemacht?
Ja, also das ist, aber ich bin gefühlt mit 95% der Patienten auch per Du. Das muss, ich finde, super, das nimmt eine gewisse Distanz, gerade wenn es um die eingemachten Themen geht, auch sowas wie psychische Belastung. Ne? Habe ich dir erzählt damals, als wir uns getroffen haben in der Sprechstunde am Tag vorher, hatte ich 6 Patienten, die am Nachmittag geweint haben. Weil die und kamen mit völlig anderen Symptomen. Einer hat gesagt, ich habe Bauchschmerzen, die andere war irgendwie Kopfschmerzen und sowas. Und da steckt immer irgendein Leidensdruck dahinter, oder zumindest ganz, ganz häufig. Auch die Nackenverspannung und sowas, da ist in 95% der Fälle ist da irgendeine psychische Belastung hinter. Und die musst du aufbrechen als Arzt. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es zu horchen, hey, was ist denn los? Und wenn da einer nur so sitzt und die ganze Zeit hier nur so am so und gar nicht mit mir redet, dann sage ich immer, was ist denn los? So, was geht denn sonst so bei dir ab? Bei den jungen Leuten, die musst du ja dann irgendwie abholen. Und die sind dann auch ganz offen. Also.
Ein Aspekt, der mir dann noch einfällt, ist, also wir haben ja gerade bei uns auf dem YouTube-Kanal auch bekanntermaßen sehr deutlichen Überhang an Männern, und ich behaupte jetzt einfach mal, so wie ich auch Männer, Freunde, Kumpels von mir kenne und so weiter, dass da psychische Themen halt auch oft mal ganz weit weggeschoben werden und ganz schwierig ist, dass da was irgendwas zuzugeben. Wenn man jetzt sagt, okay, da wird durch finanzielle Schwierigkeiten was ausgelöst, dann wird sich das ja auch in vielen Fällen letztendlich auch körperlich äußern, ja, ne? Dass die Leute irgendwie Beschwerden kriegen. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen, wie an vielleicht auch wieder so vor der Frage, woran kann ich mir das selber feststellen, ne? Dass ich mir das eben nicht eingestehen will, dass ich eigentlich, hey, das funktioniert alles nicht mehr so und der Kredit, der drückt mich und ich bin eigentlich tief in den Schulden drin, aber einfach mal durchpowern im Job, aber es wirkt sich halt dann irgendwo körperlich aus.
Also das ist ja wieder der Punkt. Irgendwann wirkt sich jede psychische Erkrankung auch körperlich aus. Und wenn wir jetzt wieder bei der Psyche sind, das ist ja immer so die Frage, was ist psychische Gesundheit? Und da bin ich wieder bei den Punkten wahrnehmen, denken, fühlen. Und wenn du in einem dieser drei Bereiche merkst, dass sich was verändert, sei es, dass du vor einem halben Jahr noch durchs Leben gelaufen bist und gesagt hast, Mensch, wie schön, guck mal, die Vöglein zwitschern, oder jetzt im Frühling, ach, der Baum sieht ja schön aus, oder ach, beispielsweise jetzt, wenn wir jetzt so die klassischen Männerthemen, weiß ich nicht, Fußball, Sport, sonst irgendwas, Autos, oh, das ist jetzt das neue Auto von BMW, oder der Fußballverein hat wieder gewonnen. Und wenn das weniger wird, wenn du das an dir wahrnimmst, dann musst du schon mal hinterfragen, warum ist das denn so? Ist es einfach nur, weil du keine Lust mehr auf Fußball hast, oder weil es dir selber nicht mehr gut geht? Beim Denken genau das Gleiche. Wenn du merkst, dass du einfach zum Beispiel auf der Arbeit, du bist sonst immer leistungsfähig und powerst sonst immer alles weg, jetzt unabhängig von finanziellen Situationen, aber grundsätzlich psychische Gesundheit, und du merkst auf einmal, hey, ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr belastbar auf der Arbeit. Mir fallen die einfachsten, sagen wir mal, etwas komplexeren Dinge schwierig. So, dass die Basis kriege ich noch irgendwie weggearbeitet, aber so komplexere Themen, die ich vor 2 Monaten noch gemacht habe, die fallen mir schwieriger. Dann auch da hellhörig werden. Und mit dem Fühlen ist es genau das Gleiche. Wenn du einerseits das Gefühl hast, dass du immer nur noch traurig bist, diese klassischen Depressionsfragen, wenn du niedergeschlagen bist und nur noch traurig irgendwie oder fast nur noch traurig und dir nur noch ganz, ganz wenige Dinge Spaß machen oder auch Dinge keinen Spaß mehr machen, die dir vorher Spaß gemacht haben, dann ist spätestens dann sollte man wirklich zu uns Ärztinnen und Ärzten kommen oder sich einer vertrauten Person wirklich einfach auch anvertrauen, weil das sind alles einfach Vorläufer oder Vorboten oder auch schon Anzeichen von Depressionen. Und du sprichst es perfekt an. Wir Männer haben ja gefühlt keine Depression. Also wir werden ja psychisch nicht krank. Und das ist, glaube ich, ein sehr veraltetes Männerbild. Das wechselt schon, dass wir Männer die Starken sein müssen. Aber wir sind noch lange nicht da, dass wir Männer uns psychische Erkrankungen zugestehen. Ich weiß nicht, ob du diesen einen Werbespot gesehen hast. Ich weiß gar nicht, es war Bromwich oder so, Fulham, dieser Fußballverein, wo die nebeneinander sitzen und die ganze Zeit quasi und der eine fragt den anderen immer und wie ist es, wie läuft's und dann gucken sie das Spiel und sind 3, 4, 5 Szenen. Und zum Schluss ist dann dieser eine Typ, der immer gefragt hat, den anderen, wo du eigentlich immer gedacht hast, der eine hätte die Depression, der ist dann weg und dann kommt der Slogan irgendwie, naja, psychische Gesundheit ist nämlich nicht immer so offensichtlich. Und genau das ist das. Okay. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass Freunde von euch, auch nochmal die Community, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, Freunde von euch, denen geht's nicht gut und ihr merkt, dass sie irgendwie anders sind, dann spricht das wirklich akut an, weil damit könnt ihr nie was verkehrt machen. Nie.
Jetzt würde ich aber doch nochmal kurz, ich wollte mich ja von, also ich stimme dir natürlich total zu und ich glaube, das ist halt doch trotzdem die Hemmschwelle, irgendwas im, wie hast du gesagt, wahrnehmen, denken, fühlen, anzusprechen, ist halt sehr groß. Aber wo gehen sollten wirklich die Alarmglocken angehen, wenn ich halt einfach körperliche Beschwerden habe? Weil ich glaube, da sind dann Männer halt schon zugänglich. Wenn jetzt, ich weiß es ja nicht, ja, sag's mir, ja, wenn ich merke, ich höre nicht mehr richtig, ja, wenn ich merke, ich kann nicht mehr schlafen, wenn ich merke, keine Ahnung, Rücken macht nicht mehr mit. Also was sind dann so typische Anzeichen, die du vielleicht auch bei deinen Patienten siehst? Oh, jetzt, wahrscheinlich dann vielleicht auch eben mit finanziellen Problemen zusammenhängen können.
Ja, du hast die wichtigsten eigentlich auch gerade schon genannt. Also alles, was sich körperlich bei dir auswirkt, ne, das kann man so gar nicht sagen. Der Klassiker ist natürlich der typische Nackenschmerz, die Rückenbeschwerden. Das ist, glaube ich, sorry, fährt gerade ein Krankenwagen vorbei, aber der ist nicht für uns. Das ist der unspezifische Rückenschmerz, der dann auch mal ins Kreuz schießt oder sowas. Da ist immer, wenn es nicht irgendwie ein Bandscheibenvorfall ist, der auf den Nerv drückt, ist immer auch eine psychische Komponente mit dabei. Hörsturz hast du schon angesprochen, also Hörminderung, Tinnitus im Ohr, also sowas sind Somatisierungsgeschichten, das heißt, der Körper reagiert auf deine psychische Überlastung. Das sind Sachen, wenn du merkst, du hast ein vermehrtes Schwitzen, auch Haarausfall kann mal ein Grund sein. Also die Bandbreite ist total groß. Schlafstörung ist ein riesengroßes Thema. Da habe ich ganz, ganz viele Patientinnen und Patienten, die aufgrund des Tagesgeschehens und auch Menschen, die jetzt nicht nur die finanziell schlecht gestellt sind, sondern die auch etwas besser gestellt sind, dafür aber ein breites Portfolio an Geschichten haben, die sie irgendwie verwalten müssen. Das Haus, ja, ist so. Das Haus, die Fonds und so weiter und so fort. Das ist eine psychische Belastung. Und dann irgendwie noch CEO irgendwo sind. Das macht was mit denen. Und wenn du dann merkst, hey, ich schlafe nicht mehr richtig, ich wach nachts auf, ich habe Probleme beim Einschlafen, das ist ganz wichtig. Müdigkeit, Tagesmüdigkeit, Fahrigkeit, all das sind körperliche Symptome, wo du merkst, hey, das muss ich dringend mal abklären lassen. Und lieber einmal zu früh gehen, weil solche Sachen manifestieren sich. Und je länger du wartest, desto schwieriger ist, das wieder rauszubekommen.
Okay, gut. Aber ich glaube schon, das ist dann, also du hast natürlich recht, dass man bei ersten Anzeichen, je früher, desto besser hingehen sollte. Aber ich glaube, für uns Männer ist schon auch erstmal der erste Schritt so mal auf den Körper hören. Ja, weil da geht dann so bei, auch weil es muss auch keiner, ich bin ja auch ehemaliger Sportler, da merkt man halt dann so, oh ja, jetzt habe ich irgendwie eine rote Linie überschritten. Ja, mein Körper sagt mir, so geht's nicht weiter. Auch wenn du natürlich recht hast, dass es eigentlich schon viel früher mit der Prävention oder mit der Behandlung vielleicht dann auch losgehen sollte.
Ja, aber das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Warum ist das so? Also wir, nur weil wir Männer sind, ist es ja kein Zeichen von Schwäche, nur weil wir auf unseren Körper hören.
Ja. Also ich glaube, das hast du ja auch schon angesprochen, das ist halt immer noch das Gesellschaftsbild, das am Ende dann eine ganz große Rolle spielt und die Kommunikationskultur halt einfach. Ne? Du hast halt nicht so viele Möglichkeiten, das anzusprechen gegenüber deiner Partnerin, vielleicht halt auch nicht, weil du da eben auch den Starken markieren kannst und weil, ich sag jetzt mal auch deutlich mal von der anderen Seite, weil halt die jammernden Männer auch nicht gern gesehen sind, ja, finde ich auch absolut ein Thema. Da ist auch natürlich, ja, gebe ich auch zu, ich kann auch, wenn ich krank bin, echt total unleidlich sein. Aber
die Grippe ist auch gefährlich.
Aber die Grenze ist halt schnell überschritten, ja, von, hey, das ist nicht nur einfach irgendwie rumjammern, sondern da ist ein echtes Problem da, ja, und da spielen viele kulturelle Sachen an der Stelle aus meiner Sicht zusammen.
Für mich wäre einfach wichtig, nochmal zu sagen an die Community, weil du hast ja echt eine riesengroße Community und wie du sagst, auch viele Männer dabei, sowohl psychisch als auch nicht psychisch, wenn es körperlich ist, geht lieber einmal zu früh als zu spät zum Arzt. Also dafür sind wir da und es ist völlig falsch zu warten und zu warten, ja komm, das geht schon wieder weg und wir können damit umgehen, wir können das einschätzen und wir sind auch Vertrauenspersonen. Also das ist unser tägliches Brot und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen mit psychischen oder körperlichen Leiden, auch viele Männer zu uns kommen, wo man es nicht denken würde.
Und wahrscheinlich auch umgekehrt, ne? Weil wir haben ja jetzt hier viele Leute, die irgendwie finanziell ganz gut dastehen und aufgeklärt sind. Wenn du irgendwann feststellst, hey, ich komme mit dem Geld nicht mehr so klar, wie das früher mal war. Das ist ja dann auch so ein Anzeichen, zu sagen so, hey, wenn ich mir in den Spiegel schaue, den Sparplan habe ich schon längst angestellt, ja, das Depot oder das Konto schmilzt dahin. Ich habe am Monatsende dann doch öfter mal, bin ich im Dispo drin und so weiter. Dann ist es ja wahrscheinlich auch, das würdest du wahrscheinlich sofort sagen, dann guckt auch besonders dann auf eure Gesundheit, oder? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Lebenssituation, das ist ja dann, weist ja auf eine ganze Lebenssituation hin, dass die sich auch auf eure Gesundheit auswirkt, ist dann wahrscheinlich schon sehr hoch. Sebastian, ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Wie siehst du denn eigentlich das Thema Ernährung? Also ist auch Ernährung was stark mit Geld zu tun hat? Also einfach Idee, ernähren sich Leute, die weniger Geld haben, tatsächlich wirklich schlechter? Das hört man ja immer wieder so, aber wie ist es aus deiner Erfahrung?
Ich glaube, also statistisch gesehen schon. Ob das mit finanzieller Bildung zu tun hat, weiß ich nicht direkt. Mit Bildung auf jeden Fall.
Okay. Mhm.
Und wenn wir uns mal anschauen, was kostet denn die Fleischwurst? Wenn wir jetzt wirklich mal von gesunden Dingen ausgehen, blöd gesagt, was kostet die Avocado, was kostet die Fleischwurst? Die Fleischwurst kriegst du für 50 Cent und die Avocado für 2,99. Was kostet denn der Sack Mandarinen und was kostet der Fleischsalat? Was kosten denn die Fertigwürstchen? Die kriegst du für 99 Cent von Jahr. Ne? Also jetzt habe ich eine Marke genannt, aber ich glaube, das können wir, ist ja ein Negativbeispiel. und da ist einfach, also das macht einen Sinn. Ich habe letztens im Supermarkt noch jemanden gesehen, das war ein älteres Ehepaar, die gesagt haben, nee, den Brokkoli, den nehmen wir nicht, der kostet 2,50. Der war letzte Woche noch im Angebot. Und bitte, das sagt doch schon alles. Und darüber hinaus ist ja auch dieses, wenn du eh schon, sagen wir mal, wenn du eh Stress hast, wenn du psychische Belastung hast und so weiter, dann haust du dir auch eher mal den Schokoriegel rein. Ne? Also auch da, auch das macht was mit dir. Ne? Also auch vom körperlichen her, vom psychischen her. Ne? Wenn du finanziellen Stress hast, mal eben schnell das Glück anders zu befriedigen, auch wieder mit Schokolade, mit Süßigkeiten, das funktioniert halt gut. Ne? Und auch da wieder, die Süßigkeiten sind viel günstiger, als wenn du so einen Vollkornriegel dir reinhaust, der dann noch nicht mal geil schmeckt. Der kostet 3 Euro. Und die Kinderschokolade kostet 90 Cent.
Ja, und das guckt dir das halt auch an. Ja. Ich sehe das halt von der Marktwarte auch her, dass halt die, insbesondere die Bioprodukte, sage ich mal im weitesten Sinne, werden halt typischerweise halt leider auch von Leuten gekauft, die entsprechende Bildung haben, wie du es gerade auch angesprochen hast, die dann aber halt auch statistisch, soziologisch, ich bin ja Soziologe, hochkorreliert natürlich mit dem entsprechenden Einkommen. Mit anderen Worten, es können sich halt auch nur die entsprechenden Leute, die teuren Bio- und gesunden Produkte leisten. Das wissen die entsprechenden Marketingabteilungen dort natürlich auch haargenau und können auch das entsprechende Pricing dann auch auffahren. Und dagegen, ja, das billige und ungesunde Zeug geht halt dann auch an die Leute, die sich leider das auch, das die zumindest wahrgenommen, 100%. Die teuren Sachen nicht leisten können.
Ja, 100%. Ich hatte letztens jemanden an der Kasse stehen vor mir, der konnte mit seiner EC-Karte nicht mehr bezahlen. Ich bin kurz mit dem unterhalten vorher in der Schlange. Und er konnte nicht mehr seinen Bon von 15 Euro zahlen, weil die Karte gesperrt war. Bei Ende des Monats kein Geld mehr drauf. So, ich hab dem dann diesen blöden 15 Euro Bon bezahlt, weil ich gesagt habe, das kann ja hier nicht sein. Aber das musst du dir mal überlegen. Also das ist die Wahrheit, wie es in Deutschland aussieht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also für mich würde mir das niemals in den Sinn kommen, dass ich meinen Einkauf nicht bezahlen kann. Und das ist aber die Realität.
Naja, klar. Verstehe. Ja, Sebastian, vielen Dank für die Einblicke in deine Patientenwelt sozusagen und wie eng das auch mit unseren Themen zusammenhängt, finde ich total spannend sozusagen und wie auch, Gott sei Dank, ja, auch in so einer Arztpraxis dann Geld und finanzielle Probleme zur Sprache kommen. Ja. Das hätte man vielleicht vorher gar nicht gedacht. Ich glaube, du machst einen ganz, ganz tollen Job mit deinen Patienten und die können sich nur glücklich schätzen, dich als Arzt zu haben. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Vielen Dank, ich kann es nur zurückgeben, ihr macht auch einen wirklich tollen Job und ich bin dafür, dass wir das noch mehr in die Bevölkerung reinbekommen, was ihr da macht.
Lass uns das angehen.
Danke euch.
Danke.